FSK auf 93,0 101,4 im Kabel über den Livestream auf der FSK Homepage und auf DAB Plus im Nachmittagsmagazin für subversive Unternehmungen sind wir, ich glaube, wir hatten das auch angekündigt, wieder verbunden mit Detlef Georgia Schulze. Guten Tag, hallo Detlef Georgia. Ja,
hallo. Hallo, ich habe auch einige Neuigkeiten.
Genau, das wollte ich gerade fragen. Gibt es Neues aus Karlsruhe bzw. aus Freiburg, dem Standort von Radio Dreieckland?
Ja, es gibt einige Neues. Das Unerfreuliche vielleicht zuerst. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe hat inzwischen Beschwerde gegen die Entscheidung des Landgerichts Karlsruhe eingereicht.
Ja.
Also der Stand war ja, dass das Landgericht entschieden hatte, es gebe keinen hinreichenden Tatverdacht gegen Fabian aus Rechtsgründen. Und die Staatsanwaltschaft hält aber augenscheinlich an ihrer Rechtsauffassung fest, dass das, was Fabian gemacht haben soll und was diese Veröffentlichung des Artikels anbelangt, ja auch tatsächlich gemacht hat, das bestreitet er ja nicht, rechtswidrig sein und strafbar sein soll.
Mhm. Ja, Fabian Kienert, Redakteur bei Radio Dreieckland, der sich selbst zu erkennen gegeben hat als Autor der Setzung eines Links auf die Website bzw. das Archiv der früheren Website links unten in die Media oder in die Media links unten. Unerfreulich, aber nicht unerwartet. Was denkst du?
Ja, sagen wir mal so, es ist jetzt die interessante Frage, ich weiß auch nicht, ob Sie das vorher ausplaudern würden, ich habe da auch jetzt noch nicht nachgefragt, weil die Antwort der Pressestelle gerade erst reinkam, ist jetzt, was sich die Staatsanwaltschaft Karlsruhe von dieser Beschwerde genau erhofft. Ich könnte mir prinzipiell zwei Dinge vorstellen, schlechtere Variante, zumindest wenn sie denn erfolgreich wäre, dass die Staatsanwaltschaft Karlsruhe hofft, das Oberlandesgericht davon überzeugen zu können, das Hauptverfahren doch noch zu eröffnen. Das würde heißen, dass die beiden Hauptargumente, die das Landgericht Karlsruhe vorgebracht hat, von dem Oberlandesgericht umgeworfen werden müssten. Die beiden Argumente des Landgerichts Karlsruhe waren ja erstens, eine Unterstützung einer Vereinigung könne es nur dann geben oder nur so lange geben, wie die Vereinigung existiert. Dieser Teil der Begründung des Landgerichts ist in meinen Augen sehr ordentlich, sorgfältig, auch viel sorgfältiger, als das in vielen Gerichtsentscheidungen üblich ist, mit umfassenden Nachweisen aus der juristischen Literatur und der ist der Rechtsprechung belegt und es gibt halt keinen Beleg für eine Gegenauffassung. Also da kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das Oberlandesgericht jetzt noch kippt. Insofern kann eigentlich bei diesem Verfahren vor dem Oberlandesgericht, auch wenn ich eigentlich immer eher zu pessimistischen Einschätzungen neige, kaum noch rauskommen, dass das Hauptverfahren doch nachher eröffnet wird.
Mhm.
Kann der Oberstaatsanwalt hoffen, dass irgendwie die Staatsschutzkammer da beim Oberlandesgericht ihm geneigt ist und es trotzdem probieren oder halt einfach seine Position in der Diskussion halten und was er sich auch immer denkt, das wäre eine Möglichkeit. Eine andere Sache, die aber vielleicht wahrscheinlicher ist, dass er versucht, zumindest die gerichtliche Auffassung zu dem anderen Punkt, also die landgerichtliche Auffassung zu dem anderen Punkt korrigieren zu lassen. Das würde dann zwar nicht eine Korrektur des Nichteröffnungsbeschlusses bedeuten, aber hätte sozusagen eine Bedeutung für künftige Fälle. Also das zweite Argument des Landgerichts war ja, dass auch dann, wenn im vorliegenden Fall die Vereinigung noch existieren würde, dieser neutrale Satz von Fabian, der das Archiv von links unten in die Media befindet, oder im Internet gibt es ein Archiv von links unten in die Media und dann halt der Link dazu, dass das noch keine Unterstützung sei und dass sich daran auch nichts dadurch ändert, wie der Artikel bebildert ist und was er für eine Überschrift hat und so weiter. So, und dass damit die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht Erfolg hat, halte ich nicht für ganz ausgeschlossen. Und damit sind wir auch bei dem Punkt, den wir beim letzten Mal ja schon ein bisschen besprochen hatten. Prinzipiell sind die Gerichte durchaus schnell dabei zu bejahen, dass sich irgendein bloß dokumentierter, abgedruckter Text zu eigen gemacht wird. Nun ist, das hat das Landgericht ja auch ausgeführt, richtigerweise, liegt nochmal was anderes. Man druckt ihn nicht selber und die Leute entscheiden ja auch noch selber, ob sie den Link anklicken oder nicht. Aber da kann schon sein, dass ein Oberlandesgericht die Sache nochmal anders sieht, zumal es auch so ist. Ich habe ja jetzt mittlerweile die Beschlussbegründung des Landgerichts. Da stehen halt lauter Formulierungen drin, die sich erstmal, wenn man jetzt das Ergebnis in Fabians Fall kennt, sehr gut anhört. Wie wichtig das mit der wertsetzenden Bedeutung der Meinungsfreiheit und der Pressefreiheit und bla 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 ist und dass selbstverständlich niemals in die individuelle Meinungsäußerungsfreiheit eingegriffen wird, sondern es immer nur darum geht, dass die verbotene Vereinigung nicht unterstützt werden darf und so weiter. Das gibt es aber auch in jede Menge Entscheidungen, die dann aber trotzdem in der ersten Instanz zu einer Verurteilung führen und in der zweiten Instanz die Revision zum Bundesgerichtshof keinen Erfolg hat und dann am Ende auch noch die Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht scheitert. Das heißt, es ist sehr geboten, eine nüchterne Einschätzung dieser blumigen Rhetorik über die wertschätzende Bedeutung der Meinungsäußerungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik Deutschland. Die hat nämlich spielt weniger die Rolle, dass es ein hartes Kriterium ist, das wirklich in vielen Fällen einer Verurteilung entgegensteht, sondern es ist eher eine Legitimationsrhetorik, die versucht, unter dieser Rhetorik über die wertsetzende Bedeutung der Meinungsäußerungsfreiheit und der Pressefreiheit zuzudecken, dass die Leute, die bisher verknackt worden sind, nämlich dann am Ende doch deshalb verknackt werden, weil sie gar nichts anderes gemacht haben, außer eine Meinung zu äußern und halt nicht eine Organisation unterstützt haben und teilweise auch noch nicht mal in dieser Meinungsäußerung die verbotene Organisation erwähnt haben. Also beispielsweise, das hatte ich mir heute nochmal angesehen, ich bin ja leider noch nicht ganz fertig mit, insofern können mir da jetzt kleine Ungenauigkeiten unterlaufen. Aber das wird es auch nochmal schriftlich in den Taz-Blogs vielleicht heute Abend noch oder spätestens morgen geben. Eine dieser Entscheidungen, die das Landgericht Karlsruhe existiert hat, ist eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 1969. Da steht das schon drin, dass halt individuelle Meinungsäußerungen, selbst dann, wenn sie inhaltlich mit der Position der verbotenen Vereinigung nicht übereinstimmen, wenn sie mit den inhaltlichen Positionen der verbotenen Vereinigung oder in dem Fall Partei übereinstimmen, als solches erstmal nicht strafbar sind. Und dann steht da aber in dieser Entscheidung auch drin, wenn sich das aber trotzdem irgendwie als Aktion zugunsten dieser Partei oder Vereinigung darstellt, dann darf das halt doch bestraft werden. Und jetzt haben wir hier in diesem Fall 69, da wurde jemand verurteilt und die Verfassungsbeschwerde scheiterte. Da kandidierte jemand 1961 bei der Bundestagswahl als Einzelkandidat. Der war vorher, bevor das Saarland in die Bundesrepublik eingegliedert wurde, noch Mitglied der KPD Saar und gehörte auch schon seit 1919, also seit der Gründung und während der Weimarer Republik und so weiter, der KPD an. Dass er danach noch Mitglied war, scheint man ihm, glaube ich, nicht nachgewiesen zu haben. Ich glaube, da ging es jetzt nicht um Mitgliedschaft. Und der kandidierte dann also, weil die KPD ja verboten war, zur Bundestagswahl als Einzelkandidat. Und hat sie das im Flugblatt geschrieben, wie das halt so bei Parteikommunistinnen ist, dass sie für den Frieden sind und für die Demokratie und auf dem Grundgesetz stehen. Und dann hat er anscheinend auch noch den Mauerbau in der innerdeutschen Grenze 1961 gerechtfertigt. Da stand in dem Flugblatt zu drin, die Regierung der DDR hat mit ihrem Beschluss der strengen Kontrolle der Ost- und Westberliner Grenze ein Geschäftemachern des Kalten Krieges das Handwerk gelegt und damit einen wichtigen Schritt zur Sicherung des Friedens gelegt. Das mag man jetzt richtig oder falsch halten, aber jedenfalls sagt das ja auch nichts über die KPD und dass die unterstützt wird, sondern drückt halt eine generelle Affinität zur deutschlandpolitischen Linie der DDR und der Sowjetunion zu der Zeit aus. Und dann kommen halt noch zwei andere Zitate, die sich halt im Wesentlichen mit der DDR und der Grenzsituation beschäftigen. Und wegen dieses Flugblattes und, glaube ich, auch wegen dieser Kandidatur, also die Kandidatur wurde dann auch gar nicht zugelassen, das muss man sich auch mal vorstellen, wurde der dann vom Landgericht Saarbrücken wegen der Widerhandlung gegen das KPD-Verbotsurteil verurteilt. Das war damals noch, weil das Anfang 64 war, aufgrund von Paragraphen im Bundesverfassungsgerichtsgesetz, wo das damals geregelt war. Dann wurde 64 einerseits das Vereinsgesetz verabschiedet und andererseits wurden diese Strafvorschriften aus dem Bundesverfassungsgerichtsgesetz ins Strafgesetzbuch verlagern und ein bisschen anders gefasst und ich glaube auch der Strafrahmen runtergesetzt. Dann hatte sich also insofern die Rechtslage ein bisschen geändert, was auch in dem Fall, weil es halt eine minimale Liberalisierung war, zugunsten des Angeklagten und Verurteilten war. Denn es darf zwar ein neueres Strafrecht nicht rückwirkend angewendet werden, wenn es einer schwereren Strafe führt, aber wenn es günstig ist, dann wird das neuere Strafrecht angewandt. Also deshalb wurde dann das Strafmaß ein bisschen runtergesetzt, aber es blieb dann auch nach der neuen Vorschrift bei dieser Verurteilung. Und das hat halt das Bundesverfassungsgericht damals 69 mit viel Rhetorik, wie wichtig die Meinungsäußerungsfreiheit ist, durchgewunken. Es stand am Ende, ich meine, ob ich das jetzt hier gleich finde, auch schon eine vorsichtige Formulierung, dass ich manche Formulierung in dem Urteil des Landgerichts ein bisschen zwielichtig anhören. Ich weiß nicht, ob das diese Entscheidung war oder eine andere, die ich mal gelesen hatte. Und sagen dann aber so irgendwie, wenn man das Landgericht richtig versteht und nicht hier das nimmt, wie er sich komisch ausgedrückt hat, dann geht das alles schon in Ordnung. So, also das, denke ich, ist nochmal wichtig als Vorgeschichte und das kann man, glaube ich, auch ähnlich zeigen für Entscheidungen, die später in Sachen zumindest der RAF ergangen sind. Genauer müsste man sich jetzt nochmal die Sachen zu PKK und PKK-Strukturen ansehen, im Kopf behalten, wenn jetzt eine sehr positive Würdigung der Entscheidung des Landgerichts gemacht wird. Das, glaube ich, da muss man vorsichtiger sein. Also da gab es ja auch am Wochenende einen Kommentar in der Zeitung Perspektive Online, ich glaube Org mit Ende, wo die gesagt haben, das sei jetzt eigentlich eher mal eine Ausnahme von der unerfreulichen Grundtendenz, als dass man da drin schon, wie manche gesagt haben, eine wegweisende Entscheidung für die Zukunft sehen kann.
Ja. Was ja, ich weiß nicht, ob das jetzt zu sehr springt, aber für mich jedenfalls ins Auge gefallen war, dass es wirklich sehr ungewöhnlich ist, dass die Staatsschutzkammer eines Oberlandesgerichts mit solcher Deutlichkeit eine Anklage der Staatsanwaltschaft zurückweist.
Ja, also es war jetzt erstmal nur das Landgericht, aber...
Entschuldigung.
Aber ich kenne jetzt zumindest auch keine Entscheidung, die eine Anklage hat ja dermaßen deutlich abblitzen lassen bei Staatsschutzverfahren. Ja.
kann das im Zusammenhang dessen stehen, was du zuletzt ausgeführt hast, dass sich, wir hatten das ja auch so ein bisschen am Mittwoch, deutet sich sowas wie eine institutionelle Auseinandersetzung an oder gibt es Strategieüberlegungen?
Ich würde eher vermuten, dass diese Kammer vielleicht tatsächlich aus irgendeinem Grund relativ liberal zusammengesetzt ist. Mhm. Vielleicht wollten eher linksliberal, linkssozialdemokratische Leute, die da beim Landgericht sitzen, hätten vielleicht auch Interesse gehabt, irgendwas anderes zu machen, was weiß ich, Umweltrecht oder so, und da wollten andere Leute das lieber andere Richterin zuordnen. Also das kann ich aber nicht einschätzen, ob das solche Hintergründe davon gibt und wie die Kammer tatsächlich zusammengesetzt. Und ich habe auch nicht recherchiert, wie die ansonsten in letzter Zeit entschieden hat. Also das lässt sich schwer sagen. Und eine andere Sache, die ich aber jetzt noch recherchiert habe, ist, wir hatten das ja aus Anlass des wir hatten das einerseits aus Anlass halt des Verfahrens gegen Fabian diskutiert und hatten am Ende des letzten Gesprächs ja aber auch noch kurz darüber gesprochen, dass die Staatsanwaltschaft Karlsruhe dieses Verfahren gegen die vermeintlichen Betreiberin von links unten im vergangenen Jahr eingestellt hatte. Das war ja der Anlass für Fabian, diesen Artikel zu schreiben. Darüber hatte er berichtet. Und ich hatte da ja jetzt herausgefunden, dass im Gegensatz zu dem, wie sich das in Fabians Artikel anhörte, weil sich das halt schon so in der Pressemitteilung der Autonomen Antifa Freiburg, auf die er sich gestützt hatte, anhört, nicht so war, dass das Verfahren von der Staatsanwaltschaft eingestellt worden ist, weil sie nicht in der Lage waren, die Datenträgerverschlüsselung zu knacken und deshalb nicht in der Lage waren, den Leuten die Mitgliedschaft zu beweisen, sondern die Staatsanwaltschaft sagte mir zumindest, sie gehen durchaus davon aus, dass sie die Leute das da Mitglied waren und dass sie das auch ausreichend beweisen könnten. Es sei vielmehr so, dass dieser Personenzusammenschluss, diese Vereinigung zwar einzelne Straftaten oder Mitglieder daraus einzelne Straftaten begangen hätten, dadurch, dass sie bestimmte Texte abgedruckt haben, aber das halt doch nicht so gravierend sei, dass das der Vereinigung das Gepräge gegeben habe. Und das ist eine Entscheidung, die auch konform damit geht, was das Oberlandesgericht Koblenz in einem der letzten Radikalverfahren noch in den 90er Jahren entschieden hatte. Das hatten aber andere Oberlandesgerichte, die aus anderen Gründen damals eingestellt hatten, auch anders gesehen. Und aus einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs in dem Verfahren wegen André Holm, wo das aber nur am Rande erwähnt war, weil es da eigentlich um andere Sachen ging, hörte sich das auch so ein bisschen in diese Richtung an. Das war aber trotzdem nicht unbedingt selbstverständlich, dass das jetzt auch nochmal in Sachen links unten so gesagt wird. Und insofern weiß ich nicht. Also das war jetzt halt eher dann nicht so eine Hardliner-Entscheidung und eher eine erfreuliche Entscheidung. Und was ich jetzt aber noch gesehen habe auf der Homepage der Antifa Freiburg, auch für dieses Verfahren war Staatsanwalt Graulich zuständig. Also wenn man jetzt diese beiden Geschichten zusammen sieht, dass er dieses Verfahren mit einer eigentlich eher liberalen Begründung eingestellt hatte und andererseits aber diese die Sache versucht auszufechten, dass auch eine nicht mehr existierende Vereinigung unterstützt werden könne, dann bin ich zumindest mit meinem gegenwärtigen Kenntnisstand nicht in der Lage, da eine einfache politizistische Erklärung für zu liefern und zu sagen, das müsse jetzt zwangsläufig ein Hardliner sein, sondern dann hat das, denke ich, irgendwelche Gründe, die ich nicht durchschaue.
Ah, okay. Gibt es einen Kampf innerhalb der Institutionen? Ein Linienkampf sozusagen?
Also einen richtigen Linienkampf würde ich im Moment nicht sagen, aber es gibt sicherlich, das sieht man ja auch in anderem Kontext, an dem Rechtsbeugungsverfahren gegen diesen Weimarer Familienrichter, der während der Infektionsschutzmaßnahmen weit jenseits seines Zuständigkeitsbereichs meinte, als Familienrichter Infektionsschutzmaßnahmen an Schulen aufheben zu können, zu sehen. Also es gibt natürlich, und man sieht es auch an dieser AfD-Richterin, die in dem Reichsbürgerverfahren verhaftet worden ist. Also es gibt natürlich AfD-Leute in der Justiz und bei manchen reißt dann augenscheinlich auch in der politischen Mitte des politischen Spektrums der Bundesrepublik einigen Leuten der Geduldsfaden mit diesem Spektrum, sodass es dann halt zu Ermittlungsverfahren oder Anklagen kommt. Also Ermittlungsverfahren bisher in dem Fall der Berliner AfD-Richterin in diesem Reichsbürgerverfahren, wo es, glaube ich, noch keine Anklage gibt und Anklage in dem Familienrichterfall in Weimar. Aber das, würde ich sagen, hat jetzt noch nicht so eine zugespitzte Situation, wie wir das in der Weimarer Republik hatten, wo die Republikschutzgesetze nach dem Rathenau-Attentat, also Rathenau war damals liberaler, vielleicht liberaler Außenminister der Weimarer Republik, der von sechs Außenaktivisten erschossen worden ist. Danach wurden Republikschutzgesetze im Reichstag beschlossen. Der damalige Reichskanzler Wirth hatte da eine pathetische Rede gehalten, ich weiß nicht, ob es das Ende war, aber ich glaube, es war das Ende, aber zumindest irgendwo kam da drin vor, der Feind steht rechts. Und die Justiz hat dann aber anschließend, wo es sicherlich auch schon Einfallstore in den Republikschutzgesetzen gab, das aber nahezu vollständig umgedreht und das dann vor allem gegen die KPD und andere Linke angewandt. Also so eine zugespitzte Situation, wie wir sie damals in der Weimarer Republik hatten, das ist sozusagen eine relativ linksliberale sozialdemokratische Reichstagsmehrheit gibt und die noch monarchistisch vom Kaiserreich geprägte Justiz da einfach gegen rebelliert. Das haben wir jetzt, glaube ich, noch nicht. Nun ist natürlich auch die FDP heutzutage weniger linksliberal als die Deutsche Demokratische Partei in den Anfangsjahren der Weimarer Republik und die SPD ist auch nochmal rechter als die heute, als die SPD der Weimarer Republik, aber also das ist natürlich eine andere Konstellation nochmal, sodass sozusagen, weil die linke Position nochmal, ganz abgesehen davon, von dem Spektrum, was jetzt links von der parlamentarischen Linke ist, auch noch schwächer ist, diesen historischen Vergleich schwierig macht.
Du hast ja einen Schriftwechsel mit einem FDP-Abgeordneten Weimann in Baden-Württemberg. Darauf können wir vielleicht in diesem Kontext gleich mal kommen. Der schreibt ja, wenn ich das hier finde, nicht nur, dass er sich in interne Vorgänge bei der Staatsanwaltschaft nicht einmischen möchte, aber er schreibt ja, aus dem Ablehnungsbeschluss werden aber Kriterien für die zukünftige Bewertung solcher Sachverhalte deutlich. Auf deine Frage, wie er das beurteilt, die Entscheidung des Landgerichts. Das ist ja auch so ein bisschen ein Zeichen, dass man Ja, dann vielleicht doch nochmal eine liberale Position vorfindet.
Ja, also Herr Weimann hatte ja auch schon Anfragen im Landtag dazu gestellt. Und ich denke, diesen Satz, den du gerade vorgelesen hast, der kann so verstanden werden, dass zumindest hinsichtlich dieses Punktes, dass nur existierende Vereinigungen unterstützt werden können, auch Herr Weimann damit rechnet, dass das das Oberlandesgericht nicht anders sieht und dass er erwartet, dass das von Staatsanwaltschaften in Zukunft beachtet wird, dass sie nicht nochmal Anklagen versuchen, wenn die Vereinigung, die angeblich unterstützt worden ist, gar nicht mehr existiert.
Also du...
Hatte das jetzt zum einen zwar wegen unseres Interviews recherchiert, aber man kann dazu und zu anderen Fragen, die ich gestellt habe, am Donnerstag auf der Medienseite der Jungen Welt von mir 1000 Zeichen, ich weiß nicht, wie viel das sind, vielleicht eine halbe Seite. Also da kann man die Sachen dann auch nochmal schriftlich nachlesen, wenn man sie jetzt beim mündlichen nicht kriegen will oder vielleicht nochmal selber auch wo zitieren will.
Gehen wir nochmal ganz zurück zum Verbot von links unten in die Media. Das ist ja nicht lange nach dem G20 passiert. Ich habe das Datum gar nicht mehr so richtig im Kopf, kann mich nur noch dunkel erinnern, dass das irgendwie in einem Januar gewesen war.
Nee, das 25.8. waren die Durchsuchung in Freiburg und datieren tute das auf den 14.8., also so lange war dann der Zeitraum, wo wir das mit den Durchsuchungen hingekriegt hatten. Ah. Und der G20-Gipfel war, oder welcher Gipfel war das, also zumindest der Gipfel davor, der war bei euch, das wirst du wissen, wann der war, Juni oder so?
Juli. Also doch relativ zeitnah, ja, falsche Erinnerung. Der G20 hat ja und auch die Vorbereitung des G20 haben ja schon einige innenpolitische Veränderungen erbracht hinsichtlich der Verschärfung aller möglichen Repressionsmöglichkeiten. Man darf erinnern, dass hier in Hamburg irgendwie über 900 Anzeigen gegen PolizistInnen vorliegen wegen rechtlicher Überschreitungen, sagen wir mal, keine einzige zur Anklage geführt wurde bis zum heutigen Tag, 6 Jahre später fast. Und es gab irgendwie im März des Jahres oder in den Monaten vor dem G20 jedenfalls eine Gesetzesverschärfung gegen Demonstrierende, mit denen ihnen gewalttätige Maßnahmen unterstellt werden können, auch wenn sie diese nicht ausgeführt haben. Es gab das links unten Enimeda-Verbot und die Hausdurchsuchung in dem Zusammenhang. Es gab in Berlin diverse Räumungen von Projekten. Und es gibt das Lina-Verfahren in Dresden, welches jetzt in die letzten Tage geht. Urteilsverkündung wird für den 31. Mai erwartet. In diesem Kontext des Lina-Verfahrens wird der Ausforschungsparagraf 129 durch die Bundesanwaltschaft ganz exzessiv genutzt und es gab dementsprechend vorbereitend dem EA Dresden zufolge in 2017 die schon genannten Gesetzesänderungen, die will ich mal kurz aus der EA-Mitteilung vorlesen. Der Großteil der konkrete Tatnachweise notwendigen Kriterien aus den Paragraphen 129a und b wurde gestrichen. Es braucht nicht länger einen Nachweis über die Dauer oder die Art der Zusammenarbeit einer Gruppe, um diese als Vereinigung zu werten. Auch die Unterscheidung zwischen sogenannten Bagatelldelikten und dem Gesetz nach schwererwiegenden Taten wurde abgeschafft. Und dann in Dresden im Verfahren Dort dient der Vorwurf der kriminellen Vereinigung immer dann als Lückenfüller, wenn sonstige Beweise und Indizien nicht gefunden werden konnten. Da lohnt es sich aus meiner Sicht, genauer hinzugucken. Eine Verschärfung über mehrere Jahre, die jetzt doch zu exzessiven Auswüchsen, beispielsweise im Lina-Verfahren, führt, sind zu beobachten oder ist zu beobachten. Politische Betätigung als Ganze, linke politische Betätigung als Ganze, fast könnte man sagen, wie du das erwähnt hast mit diesem Reichsgesetz, was dann später nur noch gegen Linke angewendet worden ist in den 1920er Jahren, irgendwie tauchen also Verbindungsstücke auf. Was meinst du?
Ich kann das jetzt mit dem, was du vorgelesen hast, nur teilweise nachvollziehen, die Kritik. Also was stimmt ist, dass die Vereinigungsdefinition neu ins Gesetz reingeschrieben worden ist. Das geht auf EU-Recht zurück, da können wir gleich noch zu kommen. Aber der andere Punkt, der glaube ich auch der Graf.
Hallo?
Ich hatte hier gerade nochmal das Gesetz gelesen. Ich hatte anscheinend vorhin, als ich mich vorbereitet hatte, nicht die allerletzte Gesetzesänderung mitbekommen. Oh. Ja, also es ist tatsächlich so, dann kann ich das jetzt doch auch vor allem zu diesem zweiten Punkt nachvollziehen. Also es war so, oder es ist immer noch so, dass eine kriminelle Vereinigung nicht jede Vereinigung ist, von der Mitglieder irgendwelche Straftaten begehen, sondern es geht zum einen um Straftaten, für die ein ich habe es jetzt falsch gelesen und hatte es vorhin richtig gelesen, das kommt ja von beim Reden liest und nicht gut genug vorbereitet ist. Es ist doch so, wie ich spontan dachte, dass die Kritik scheint mir nur teilweise richtig zu sein. Also es steht jetzt im Paragraph 129 Absatz 1 Satz 1 drin mit Freiheitsstrafe. Ich lese mal tatsächlich vor und interpretiere es anschließend, ja. Dann verhaspel ich mich nicht noch ein drittes Mal. Mhm. Also es steht jetzt in Paragraph 229 Absatz 1 Satz 1 drin, mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine Vereinigung gründet oder sich an einer Vereinigung oder an einer Vereinigung als Mitglied beteiligt, deren Zweck oder Tätigkeit auf die Begehung von Straftaten ist, die im Höchstmaß mit mindestens 2 Jahren bedroht, mit Freiheitsstrafe von mindestens 2 Jahren bedroht sind. Also Straftaten, die mit weniger als 2 Jahren Höchststrafe bedroht sind, was vermutlich nicht so viele sind, müsste ich jetzt erstmal nachgucken, die fallen schon mal auf alle Fälle weiterhin raus. Und früher lautet dieser Satz, der Strafrahmen für die Mitgliedschaft war auch schon bis 5 Jahre und es ging ich habe hier zum einen gibt es eine Formulierung von 2017, die änderte die Fassung von 2002. Also schon 2017 wurde ins Gesetz reingeschrieben, dieses Höchstmaß von 2 Jahren. Und davor, also die Fassung von 2002 bzw. 2005 steht hier auch, da lautet dieser erste Satz von Paragraph 129 Absatz 1, wer eine Vereinigung gründet, deren Zweck oder Tätigkeit darauf gerichtet ist, Straftaten zu begehen, oder wer sich an einer solchen Vereinigung als Mitglied beteiligt, für sie wirbt, oder für sie um Mitglieder oder Unterstützer wirbt oder sie unterstützt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren bestraft. Da gab es also in dem ersten Satz noch nicht mal ein Erfordernis, dass die Straftaten, die begangen werden, mit einer bestimmten Mindeststrafhöhe, mit einer bestimmten Mindesthöhe des Höchststrafmaßes bedroht ist. Und jetzt könnte natürlich sein, dass diese Klausel damals irgendwo anders in dem Paragraphen drinsteht. Es sieht jetzt aber nicht so aus bei dem, was ich hier vorliegen habe. Hm. Also ich würde sagen, das ist ein Irrtum. Das Gesetz ist sogar, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ein Stück weit liberalisiert worden. Früher waren unabhängig von dem Ausmaß der Höchststrafe, die angedroht war, Straftaten erfasst. Und jetzt gilt es, also 2017, gilt, dass die Höchststrafe mindestens 5 Jahre sein muss, was jetzt auch nicht so viel ist, weil schon eine einfache Körperverletzung damit runterfällt. Ja. Und was auf alle Fälle gleich geblieben ist, ist, dass damals in der älteren Fassung in Absatz 2 und jetzt in der aktuellen Fassung in Absatz 3 jeweils Nummer 2, wo drin steht, dass dann die in Rede stehende Vereinigung nicht unter dem Begriff der kriminellen Vereinigung gefällt, wenn die Straftaten nur von untergeordneter Bedeutung für die Vereinigung sind. Also das dürfte ungefähr das Argument sein, was die Staatsanwaltschaft Karlsruhe dazu führte, das links unten Verfahren einzustellen. Es wurden halt, was weiß ich, Tausende oder vielleicht sogar Zehntausende von Artikeln, seitdem es links unten gibt, veröffentlicht, von denen waren so und so viele Artikel, Aufrufe zu Demos, wo jetzt nicht speziell was von Militanz drin stand, da waren einfach berichtende Artikel über Demos oder manchmal auch Streiks und so weiter drin. Also jede Menge Artikel zumindest auch, die definitiv keine Straftaten waren. Und dann gab es halt andere Artikel, wo uns zumindest das Bundesinnenministerium und die Staatsanwaltschaft Karlsruhe seien, dass sie wegen irgendwelcher Äußerungsdelikte strafbar seien und dass diese Äußerungsdelikte auch verfassungsgemäß sein. Also insofern würde ich sagen, diese Verschärfungsthese kann ich nicht spontan
bestätigen. Ja,
was nichts daran ändert, dass dieser Paragraph auch schon in der sowohl in der alten Fassung wie auch in der neuen Verfassung zu kritisieren ist.
Ja, also ich interpretiere das jetzt so, dass die hier vom EA Dresden genannten Punkte irgendwo später auftauchen. Also ich lese die nochmal vor. Mhm. Mit einer Gesetzesänderung von 2017 der Großteil der für konkrete Tatnachweise notwendigen Kriterien aus den Paragraphen 129a und b gestrichen wurde.
Es braucht nur A und B. Um A und B gibt es doch gar nicht in dem LINA-Verfahren. Da geht es um 129 ohne Nummer. Dass 129a ausgeweitet worden ist, kann sein. Das habe ich mir jetzt vorher nicht angesehen. Das würde ich jetzt nicht auch noch nebenbei recherchieren. Dann wird es natürlich ungenau. Aber für 129, wo es um in dem LINA-Verfahren geht, denen wird ja nicht vorgeworfen, dass sie eine terroristische Vereinigung gebildet hätten, dass sie eine kriminelle Vereinigung gebildet hätten, lässt sich das nicht übertragen. Das kann man jetzt jedenfalls nicht in einen Topf werfen und man müsste bei dieser Verschärfung, denke ich, auch nochmal gucken, ob das jetzt zumindest vom politischen Anlass her tatsächlich auf links gemünzt war oder ob das auf islamistische Strukturen gemünzt war, weil es jetzt nicht unbedingt heißt, dass man es politisch richtig finden muss, aber das müsste man jetzt, glaube ich, sich auch genauer ansehen, bevor man es auf so eine einfache Linie runterbricht, der Kurs des Staatsapparates gegen links wird immer repressiver. Das
ja.
würde ich so im langfristigen Blick eher etwas bezweifeln.
Das, denke ich, macht uns darauf aufmerksam, ne? Dass wir ein bisschen tiefer alle, damit meine ich nicht in erster Linie uns beide, aber uns auch, wir müssen ein bisschen tiefer reingucken, was passiert da eigentlich in Dresden. Ich hatte es ja in der letzten Sendung schon mal angeteasert sozusagen, mal zu schauen, welche Verbindungen bei dem Vorgehen gegen Radio Dreieckland und dieser Entwicklung in Dresden, welche Verbindungen unter Umständen vorhanden sind. Deswegen war ich auf diesen Text des EA gestoßen, bin selber kein Jurist, kann also das nicht so genau nachvollziehen, allerdings aus der Presseberichterstattung wurde irgendwie deutlich, zumindest, dass das Plädoyer des Generalbundesanwaltes in der Bundesanwaltschaft in Dresden irgendwie sehr heftig mit 129 hantiert hat. Aber das ist jetzt eine sehr oberflächliche Kenntnis. Da müsste man sich das insgesamt noch ein bisschen genauer anschauen, denke ich.
Ja, also ich würde vorschlagen, es besteht ja die Möglichkeit, bei Freie Radiosnet wieder da einen kurzen Text einzufügen. Ich würde vorschlagen, ich gucke mir nach der Sendung gleich nochmal diese Presseerklärung des EA Dresden an und die verschiedenen Gesetzungsfassungen, die es in diesem Jahr vom 129 gab, also jetzt nicht für die mit dem Liener Verfahren nichts direkt zu tun habenden 129 A und B, das wäre eine längere Geschichte, und würde dir das schicken, dann könntest du das, wie es wirklich ist, mit wörtlichen Zitaten und Quellenangaben
ja.
da noch mit reinpacken, dann haben wir das dann qualifiziert gemacht.
Ja, ich fand das jetzt auch überhaupt kein Beinbruch, dass wir da an dieser Stelle in diesem Moment nicht weiterkommen. Denn wir arbeiten ehrenamtlich und müssen angesichts der Entwicklungen der vergangenen Jahre vielen Dingen erst hinterherlaufen, um die genau erfassen zu können. Das geht nicht nur uns so, sondern sehr vielen, gerade auch in linken Zusammenhängen, wie viele Dinge gerade im Kontext des sogenannten Lina-Verfahrens uns ja die ganze Zeit immer wieder gezeigt haben. Gehen wir also zurück nach Freiburg bzw. Karlsruhe. Wie geht das weiter? Jetzt wird irgendwie mal entschieden über den Widerspruch der Staatsanwaltschaft. Wann und wo wird das geschehen?
Ja, erstmal wird die Beschwerdegründung an Fabians Anwältin, vielleicht auch direkt an ihn, aber zumindest seine Anwältin wird ihm das schicken, geschickt, und dann können die dazu nochmal Stellung nehmen, und dann wird auch wieder ohne mögliche Verhandlung, wenn ich recht orientiert bin, das Oberlandesgericht darüber entscheiden. Bin mir jetzt auch nicht sicher, aber gehe davon aus, dass auch auf der Oberlandesgerichtsebene die Staatsschutzkompetenz in Baden-Württemberg wie und in den anderen Bundesländern auch bei einem bestimmten Oberlandesgericht konzentriert. Also Baden-Württemberg hat mehrere Oberlandesgerichte, wenn ich das richtig im Kopf habe, Karlsruhe, Stuttgart, Tübingen und noch eins.
Mhm.
Und wenn das jetzt einfach nach der Tat- und Wohnort ginge, dann soll das halt bei einem Oberlandesgericht im Süden landen. Aber wenn die Staatsschutzkompetenz auch auf OLG-Ebene konzentriert ist, dann wird das entweder auch bei dem Karlsruher Oberlandesgericht oder vielleicht bei der Landeshauptstadt Stuttgart angesiedelt sein, das weiß ich nicht. Das müsste man also nochmal abwarten oder herausfinden, welches das ist, aber zumindest Was klar ist, die Beschwerdebegründung wird an Fabian bzw. seine Verteidigung geschickt. Die können dazu Stellung nehmen. Dann berät das Oberlandesgericht, der zuständige Senat, und dann wird es wieder einen schriftlichen Beschluss geben. Und das wird, denke ich, vielleicht ähnlich lange dauern, wie das jetzt im Fabians-Verfahren zwischen Anklageerhebung und Beschluss des Landgerichts gedauert hat. Das ging relativ zügig. Mhm. Mir hat die Staatsanwaltschaft mitgeteilt, oder das Landgericht mitgeteilt, dass die Anklage vom 20.04. ist. Das ist, glaube ich, das Eingangsdatum beim Gericht. Und es wurde jetzt entschieden am 16., also sagen wir mal ungefähr 3 Wochen. Und in diesen 3 Wochen haben sie einen sehr ausführlichen Beschluss von 40 Seiten geschrieben. Das ist, denke ich, auch eher ungewöhnlich. Also man sieht da teilweise, das ist auch interessant, wir haben da sehr viel Arbeit reingesteckt, die Richter und Richterinnen beim Landgericht. Da sind ja teilweise auch Webseiten zitiert, die dann akkurat mit Datum und Uhrzeit, wann sie zuletzt aufgerufen sind, zitiert. Da sieht man teilweise, es wurde morgens um 9.30 Uhr angefangen, an einem Schriftsatz zu arbeiten, und dann ist mir eine Uhrzeit 19.30 Uhr aufgefallen. Also da hat jemand deutlich Überstunden gemacht. Mhm. Und also insofern kann das dann beim Oberlandesgericht vielleicht auch länger dauern, zumal falls die Staatsanwaltschaft jetzt erstmal nur auf die Schnelle, das vermute ich, falls die Beschwerde eingelegt hat und eine ausführlichere Begründung, die dann sicherlich sich auch eher an dem Umfang des Landgerichtsbeschlusses orientieren wird, schreibt, dann kann das natürlich sein, dass das beim Oberlandesgericht länger dauert, weil dann auch die Anwältin von Fabian nochmal was Längeres schreiben, und dann ist auch unwahrscheinlich, dass das Oberlandesgericht das dann mit 2 Sätzen abhandelt, also was ich mir schon vorstellen könnte, dass die mit 2 Sätzen sagen, dass die Entscheidung wegen der Nicht-Existenz der angeblich unterstützten Vereinigung aus den zutreffenden Gründen des Landgerichts richtig ist, und dass insofern die Beschwerde nicht stattgegeben wird. Aber das muss jetzt auch nicht so sein. Und dass sie aber was Längeres im Hinblick auf künftige Fälle zu dem anderen Punkt, den wir am Anfang schon besprochen hatten, wenn es die Vereinigung im vorliegenden Fall noch gäbe, der Tatbestand erfüllt ist, schreiben. Hm. Aber da kann ich auch mal beim Oberlandesgericht anfragen, ob die vielleicht schon einen Zeitplan haben, dass wir da rechnen können.
Ja, ja. Okay. Fazit des heutigen Standes aus deinem Munde vielleicht noch?
Die Sache ist nicht zu Ende, das hatte ich ja schon so ein bisschen bei unserem letzten Gespräch geahnt gehabt. Da hatte ich ja danach bei DE in die Medien Artikel geschrieben mit Warnung vor voreiliger Entwarnung. Also die Beschwerde ist jetzt tatsächlich eingelegt worden, und es ist jedenfalls nicht gewiss, wie das Beschwerdeverfahren ausgeht.
Okay, dann würde ich sagen, vertagen wir uns. Was meinst du?
Ja, würde ich auch sagen. Das haben wir jetzt ja ausführlich besprochen, und den unklar gebliebenen Punkt recherchiere ich jetzt gleich noch sorgfältig.
Ja, das tragen wir dann schriftlich nach in dem Beitrag. Okay, Detlef Georger Schulze, vielen Dank. Ja?
Ja, ich danke für die erneute Einladung.
Ja, natürlich. Und natürlich ein bisschen, also ich habe dich auch ein bisschen überfallen, glaube ich, mit der Dresden-Kombination, aber ich halte das für sehr wichtig, das im Kontext sich weiter anzugucken, sowohl das eine als auch das andere.
Ja, also das ist sicherlich bei 129a-Verfahren generell wichtig, weil das grundsätzliche Problem an dieser Konstruktion ist ja, dass die Leute wegen der bloßen Mitgliedschaft in der Struktur verknackt werden können, unabhängig davon, ob ihnen eine Beteiligung an den einzelnen Taten, die dann zur Debatte stehen, nachgewiesen kann. Und das ist eine Konstruktion, die grundsätzlich kritisiert werden kann, unabhängig davon, ob da jetzt gerade dieses oder jene Datei etwas liberalisiert oder verschärft wird.
Ja, das ist nochmal ein wichtiger Nachtrag. Und eben der Charakter auch als Ausforschungsparagraf und Konstruktionsmöglichkeit, alle denkbaren Zusammenhänge auch so dann hinzustellen und darzustellen, auszuforschen und am Ende unter Umständen dann auch zu bestrafen. Die Kriminalisierung alltäglicher politischer Praxis, die steht halt im Raum. Auch das zeigt der Radio Dreieckland-Fall.
Das mit der Ausforschung, das kann man vielleicht auch noch in zwei Sätzen kurz etwas genauer erklären. Also dieser Ausforschungscharakter der Paragraphen 129, 129a, der läuft darüber, dass diese beiden Paragraphen, die im Strafgesetzbuch stehen, wiederum in der Strafprozessordnung Anknüpfungspunkt für verschiedene Ermittlungsverfahren, die in anderen Fällen oder nur in bestimmten, in anderen Fällen nicht üblich sind und nur in bestimmten anderen Fällen genauso wie bei 129, 129a zulässig sind. Das heißt, auch man hat sozusagen dadurch, dass man sich erstmal auf diesen Paragraphen beruft, Ermittlungskompetenzen, die man zumindest bei bestimmten Taten, die diese Vereinigung angeblich begehen, nicht hat. Und dadurch kann man halt Strukturen stärker ausforschen, als das ohne diese beiden Paragraphen möglich ist. Und deshalb, und vor dem Hintergrund, dass zumindest in den 80er Jahren viel Paragraph 129a-Verfahren eingeleitet wurden und dann aber doch eingestellt worden sind, ist diese Charakterisierung des Paragraphen 129a als Ausforschungsparagraph entstanden, weil halt viel erstmal ermittelt, ausgeforscht, durchsucht, abgehört worden ist, ohne dass dann unbedingt etwas konkret Strafbares gefunden worden ist, aber die entsprechenden Abteilungen in den Landeskriminalämtern und in den Staatsanwaltschaften hatten halt ein umfassendes Bild über die entsprechenden politischen Strukturen und Szenen bekommen.
Ja, damit würde ich sagen, enden wir für heute. Wir fügen nachher den Text an, den du uns noch schickst. Vielen Dank und wir hören uns bald wieder vermutlich.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Okay, danke. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Wir sprachen mit Detlef Georga Schulze anlässlich der Ablehnung, nennen wir das mal, der Anklage in Karlsruhe und dem Widerspruch der Staatsanwaltschaft.